Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir gehen scharf in die Kurve. Man muss sich zwischendurch natürlich immer wieder gut festhalten. So, jetzt wird es wirklich bunt hier. Wir sind jetzt im freien Gelände.
Viele kennen ja den Spruch, es ist kein Mensch, es ist kein Tier, es ist ein Panzergrenadier. Und ich muss sagen, seit ich auf diesem Marder-Schützenpanzer mitfahren durfte, höre ich diesen Satz mit ganz anderen Ohren.
Gut, dass das hier nur eine Übung ist. Das habe ich mir gedacht, als ich auf dem Truppenübungsplatz in Munster war, wo die schnelle Eingreiftruppe der NATO für den Ernstfall geübt hat, der ja jetzt da ist. Was das mit den Soldaten macht, wie gut sie sich ausgerüstet fühlen und was sie von den 100 Milliarden halten, die die Truppe jetzt bekommt, das haben wir Soldaten, Reservisten, aber auch Schüler im Wochenendjournal gefragt.
Zeitenwende bei der Bundeswehr, die Truppe und der Ukraine-Krieg. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal mit Manfred Götzke und Frank Kapellan am Mikrofon. Es wirkt bedrohlich, als der Panzer auf mich zudonnert. 33 Tonnen wühlen sich durch den weichen Boden. Neben dem Geschützturm schaut der Kommandeur aus der geöffneten Luke heraus. Mit seinem Headset gibt er dem Fahrer über Funk Anweisungen für den Ritt durchs Gelände. An der Seite des Fahrzeuges sind grüne Tannenzweige festgebunden. Die Tarnung wirkt. Vor dem dunklen Wald ist der Panzer nur schwer auszumachen. Direkt vor mir hält das Ungetüm dann. Die Heckklappe öffnet sich. Zwei Soldaten springen in gebücktem Gang mit ihren Maschinengewehren heraus. Kaum vorstellbar, dass 10 Menschen im Innern Platz finden. Der Schützenpanzer Marder ist seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine in aller Munde. 100 ausgemusterte Exemplare stehen auf dem Hof des Konzerns Rheinmetall. Doch Kanzler Scholz hat sie bisher nicht freigegeben. Obwohl seit 50 Jahren im Einsatz, gehört der Marder immer noch zum Kernbestand. Knapp 400 Stück sind noch in Betrieb. Wie dieser Betrieb aussieht, das will ich mir anschauen. Oberstabsgefreiter Karge, der Richtschütze an Bord, will mir seinen Arbeitsplatz zeigen. So, jetzt bin ich nach unten gestiegen in das Innere des Marders hinein. Natürlich kann man hier nicht stehen, man kann hier wirklich nur kriechen. Und ich versuche mich jetzt nach vorne durchzuschlagen auf den Platz des Richtschützen. Ja. Also allzu groß darf man ja hier nicht sein,
nee,
oder?
Nee. Wenn man hier 1,80 groß ist, das geht auf die Knie, das funktioniert nicht.
Wie groß sind Sie, darf ich mal fragen?
1,70.
Das ist ein Vorteil jetzt für Sie.
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt habe ich den Sitz hochgezogen, muss die Brille absetzen und kann jetzt durch das Fernrohr, sage ich jetzt mal so ganz banal, Sie können mich einfach korrigieren.
Ja, das ist unsere Optik.
Ihre Optik. Und ja. Da sehe ich jetzt vor mir Bäume, Sträucher. Das ist die Richtung, in die ich das schießen würde, oder Sie?
Ja, genau. Sie sehen ja das Fadenkreuz dann. Links von Ihnen haben Sie noch eine Optik, die ist jetzt aber jetzt ausgeschaltet. Das ist unser Wärmebildgerät.
Hier habe ich auch zwei Hebel vor mir. Da müssen Sie mir mal sagen, was damit gemacht wird.
Ja, damit schwenke ich und richte ich den Turm. Das heißt, ich habe hier unten die Hebel, damit entsperre ich und dann kann ich links und rechts den Turm drehen.
Das machen Sie gerade, genau.
Und auch hoch und runter.
So, und ich kann hier nach links auch durch kleine Fenster ins Freie schauen.
Genau, Winkelspiegel. Ja, dadurch kann ich auch aufklären. Da kann ich auch mal nach links und rechts schauen und weiß halt, was auch um mich herum passiert.
Ja, und nach oben ist auch nicht viel Platz.
Nee.
Haben Sie während der Fahrt einen Helm auf?
Nee, ich habe nur meinen Sprechsatz auf, der links von Ihnen ist.
Ja, aber das muss ich mir ja so vorstellen, das geht hier hin und her.
Ja.
Und man kann sich da schnell mal den Kopf stoßen.
Auf jeden Fall, deswegen. Also ich presse mich meistens wirklich schon an die Optik dran. Dann ist es einfach ein bisschen sicherer, als wenn man da so lose in dem Turm rumwackelt. Also. Das ist das Wärmebildgerät, das kühlt jetzt runter. Dauert jetzt ein paar Minuten, bis er wirklich kalt ist.
Ich hoffe, Sie haben jetzt alles ausgeschaltet, wenn so ein Radioreporter kommt, dass er nicht versehentlich mal losschießt.
Nee, da kann nichts passieren.
Da steht also jetzt die 86, bedeutet, man hat noch 86 Schuss?
Genau, 86 Schuss von der hochexplosiven, also HE.
Und die 40, daneben die Anzeige?
Das ist für die andere Munitionssorte, für die panzerbrechende Munition. Habe ich noch 40 Schuss.
Sie vertrauen der Technik hier.
Ja, man merkt schon, dass der Maler langsam so ein bisschen in die Jahre kommt. Ja, dass er mal nicht so will, dass es schon an Altersschwäche leidet, das ist ja nicht zu vermeiden eigentlich.
Aber es muss ja schon die Sorge drin sein, wenn ich jetzt sehe, wie beengt wir hier sitzen, dass man im Fall der Fälle nicht schnell genug rauskommt.
Kommt auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Also schnell rauskommen, das kriege ich schon hin. Ja, wenn wir jetzt einen Kampfpanzer oder sowas vor uns haben, da ist das, glaube ich, die letzte Sorge, da schnell rauszukommen. Dann müssen wir erstmal wegkommen hier überhaupt.
Ja. Aber das sind wahrscheinlich Gedanken, die man sich jetzt gerade häufiger macht, ne?
Ja, in der aktuellen Zeit, in der Ukraine auf jeden Fall. Aber ist unser Job. Man sollte sich schon relativ sicher sein, dass sowas passieren kann. Weil man geht ja nicht einfach, ohne mal über sowas nachgedacht haben, zur Armee.
So. Diesen Lärm haben Sie dann die ganze Zeit?
Das läuft die ganze Zeit durch bei uns. Aber ich habe auch den Sprechsitz auf, weil das dämpft schon ganz gut eigentlich. Also es ist nicht so, dass man hier einen Hörschaden bekommt.
Darf ich mal fragen, den Fahrer, ist es möglich, den Motor kurz zu starten?
Ja, klar, kein Problem. Achtung, starte Motor.
Haut ganz schön rein.
Ja. Ja.
Und da kann man sich auch vorstellen, dass Sie sich eigentlich nur noch verständigen können durch diese Headset, wenn der Marder jetzt noch in Gang ist und es ruckelt und schaukelt.
Wie sehr es ruckelt und schaukelt, erlebe ich dann hautnah, als wir über den Truppenübungsplatz rattern. Ich klappe die Luke über mir auf, stelle mich auf den Klappsitz am Richtschützenstand und strecke Kopf und Oberkörper ins Freie.
So, jetzt hat sich also der Marder in Bewegung gesetzt. Ich kann mein eigenes Wort eigentlich nicht mehr verstehen hier in diesem Fahrzeug. Die Kommunikation allerdings mit dem Kommandeur, die funktioniert über das Headset, über den Kopfhörer. Da kann man sich doch recht gut verständigen. Das hatte ich so gar nicht erwartet.
Ich bin ganz froh, als der Koloss wieder zum Stehen kommt. Absitzen. Die Infanteristen sollen von Bord den Kampf außerhalb des Fahrzeuges trainieren. Hauptfeldwebel Ulrich gibt den entsprechenden Befehl.
Fertig machen zum Wechsel der Kampfweise nach links, Fertigmeldung. Kommen.
Neben dem Marder wartet Dominik Schellenberger. Der Oberstleutnant ist Chef des Panzergrenadierbataillons 391 aus dem thüringischen Bad Salzungen. Ganz genau beobachtet er jeden Schritt seiner Männer.
Dann sehen Sie gleich, wie die Heckklappe aufgeht und mit Hochgeschwindigkeit die Panzergrenadiere eben...
Jetzt geht die Klappe auf, genau, geht auf und da kommt der erste Kamerad mit seiner Waffe.
So, das ist der Truppführer, er weist die folgenden Soldaten ein, in welche Richtung sie in Stellung zu gehen haben.
Er gab also gerade ein Handzeichen, genau. Jetzt hier in den Wald hineinzulaufen.
Genau, wir können ja mal folgen.
Wer ist jetzt noch auf dem Fahrzeug?
Befindet sich nur noch der Kraftfahrer und der Richtschütze und der Kommandant auf dem Fahrzeug, denn die drei sind notwendig, um den Schützenpanzer weiter einsetzen zu können.
Ja, die müssen ja dann gegebenenfalls die Mannschaft wieder einsammeln.
Genau so sieht das aus.
Wir gehen jetzt hier durchs Gebüsch, da steht der nächste Panzer, gut getan.
Jetzt sehen wir, dass der Schützentrupp eben 50 Meter nach links in den Wald abgesessen ist und dort zur örtlichen Sicherung, wie wir das genannt haben, übergegangen ist. Die Soldaten befinden sich in einer 360-Grad-Sicherung.
Sie haben sich jetzt per Handzeichen verständigt, können Sie es nochmal schildern?
Genau, das waren jetzt unsere Sicht- und Übermittlungszeichen, die wir hier anwenden im Wahlkampf.
Ja, damit die Arme auseinandergenommen, so ein bisschen die Arme gekreist, das bedeutet dann was?
Genau, ich habe jetzt hier einmal angezeigt, in welche Formation die Männer nach vorne gehen sollen. Wir wollen ja selber nicht aufgeklärt werden. Deswegen versuchen wir uns immer so viel wie möglich an Lautstärke zu sparen.
Wir reden ja auch vor dem Hintergrund des Krieges. Denkt man dann drüber nach? Verdammt nochmal, jetzt bin ich hier draußen und komme nicht mehr schnell zurück.
Also unsere Gruppenführer würden immer alles dafür tun, damit die Infanterie wieder zurück aufs Fahrzeug kommt. Wir lassen uns nicht hängen.
Darf man auch Angst haben als Soldat?
Natürlich darf man Angst haben, aber das ist halt nicht relevant, wenn wir draußen sind. Das trainieren wir ja.
Also wenn ich weiß, was ich tue, brauche ich auch keine Angst davor haben.
Wir sind gut ausgebildet, wir haben gute Kommandeure. Das wird schon.
Aber da ist echtes Teamwork hier.
Das ist Teamwork hier immer, ja.
Ich hatte das gesehen, dass Sie auch Rettungseinsätze geübt haben. Das wird ja dann möglicherweise passieren, dass Sie auch ganz schnell verwundete Kameraden zum Panzer bringen müssen.
Ja, richtig. Wir führen ja unsere Sanitäter nicht immer gleich mit. Wir haben auch die Möglichkeit, mit unseren Mardern unsere Verletzte auch erstmal in die Tiefe des Raumes wiederzubringen.
Das hört sich jetzt gut an, aber ein Marder ist natürlich kein Krankenwagen.
Wir wollen ja, dass er überlebt. Ja, Hauptsache er überlebt.
nächstes Zwischenziel, linkes Haus.
Geduckt loslaufen, stehen bleiben, beobachten, weiter. 10 Männer in Tarnuniform, das Gewehr in der Hand, pirschen über eine Wiese in der Döberitzer Heide bei Potsdam. Information. Kommunikation nur per Handzeichen. Die Männer üben an diesem Samstagvormittag, wie man sich möglichst unauffällig im offenen Gelände bewegt. Der Ausbilder erklärt den Teilzeitsoldaten, was sie besser machen können, um im Ernstfall vor dem Feind unentdeckt zu bleiben.
Alles klar, also sie bewegen sich so. Gruppenführer, das taktische Zeichen, wir gliedern um.
Die Männer, die hier auf dem Truppenübungsplatz Döberitzer Heide trainieren, sind nur an diesem Wochenende im Dienst an der Waffe. Sie sind Reservisten, dienen in der Kompanie Heimatschutz in Brandenburg, die komplett aus Teilzeitsoldaten besteht. Im zivilen Leben sind sie Schreiner, Lehrer, Anästhesisten. Der Jüngste ist 30, der Älteste Anfang 60. Die Männer legen Helme und Waffen ab, setzen sich ins Gras, kurze Pause, bevor die nächste Trainingseinheit beginnt. Zeit, sie zu fragen, warum sie ihre Wochenenden der Bundeswehr opfern. Wladislav Frank ist erst seit Februar Reservist. 12 Jahre nach seinem eigentlichen Wehrdienst, erzählt der 33-Jährige.
Im privaten Leben bin ich vom Beruf Zimmermann, bin Vorarbeiter in einer Berliner Zimmerei, möchte mal was für mein Land tun, ja. Müsste trotzdem noch am Ball bleiben. Ich komme selbst aus der Ukraine damals, aus dem russisch sprechenden Teil. Meine Großeltern waren Wolgadeutscher. Ja, und zu dem Konflikt möchte ich im Moment nichts sagen. Ich habe Freunde verloren auf beiden Seiten. Egal, ob das jetzt Freunde aus Russland waren oder aus der Ukraine. Die ersten hatte ich leider 2014, 2015 verloren. Deswegen würde ich ungern über das Thema reden.
Hat der Krieg aber trotzdem dazu geführt, dass Sie jetzt im Februar hier angefangen haben als Reservist?
Nein. Ich habe endlich einen Arbeitgeber gefunden, der die ganze Reserve mitmachen wollen würde. Der hat überhaupt nichts dagegen, dass ich dann übers Wochenende oder mal eine Woche zum Schießen dann rausfahre. Ich habe jetzt auch bei der Flüchtlingshilfe in Tegel unterstützt. Dadurch, dass ich 2 Sprachen kann und Russisch Muttersprache bin, hat mir das gut gefallen. Und ich war bei den Kameraden dort auch sehr beliebt, dass ich auf die Schnelle von jetzt auf gleich übersetzen konnte.
Sie haben gesagt, Sie wollen was für Ihr Land tun. Vielleicht können Sie das nochmal näher erläutern.
Naja, im Falle des Falles stehen wir da als Heimatschutzkompanie, um unsere Heimat zu verteidigen. Deswegen versuche ich immer am Ball zu bleiben, Sport zu treiben, Schießen zu fahren. Und ja, die Kameradschaft hier bei uns ist sehr, sehr toll.
Bereitet Ihnen die Situation oder diese Möglichkeit, dass auch hier in Deutschland sowas passieren könnte, Sorgen momentan?
Auf jeden Fall. Also da müsste ja jeder im Klaren sein, dass es irgendwann mal passieren könnte. Und dann, ja, werden wir sehen.
Und Umsicherung einnehmen, Gruppenführer übernehmen.
Reservisten sind ehemalige Soldaten, die mal Wehrdienst geleistet haben. Aktuell 10 Millionen Frauen und Männer. Ich gehöre auch dazu. Schließlich war ich vor 21 Jahren als Wehrpflichtiger bei den Musikern des Luftwaffenmusikkorps. Doch während ich nach meinem Wehrdienst mit der Bundeswehr nichts mehr am Hut hatte, trainieren die Reservisten hier auf dem Truppenübungsplatz regelmäßig. Etwa 30.000 sind es bundesweit. Manche sind 3-4 Mal im Jahr bei Übungen dabei, andere jeden Monat. Im Verteidigungsfall würden diese Reservisten zuerst einberufen.
Gut, der Vorschlag, wir machen das jetzt unter erhöhtem Zeitdruck. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, das Tourniquet anzulegen.
Im Schatten des Kiefernwaldes ist eine zweite Gruppe bei der Sanitäterausbildung. Die Teilzeitsoldaten üben, sich und ihren Kameraden Arme und Beine abzubinden, wegen potenzieller Schussverletzungen.
Jetzt in Zweiergruppen, Kameradenanlage, linker Oberarm.
Geht's dir, Kamerad? Erzähl was. Rede mit mir. Komm.
Der Arm, ich merke langsam nichts mehr. Ja.
Nee, ist gebrochen.
Die Soldaten legen sich in Sekundenschnelle einen Tourniquet an, eine Art Druckpresse. Lassen ihre Arme minutenlang abgeschnürt. Der Chef hier ist Uli Jahn, ärztlicher Direktor im Krankenhaus in Uelzen. Heute in der Uniform des Reserveoffiziers.
Also ein minimaler Ausschlag ist zulässig, ist auch sehr gut, ist schön weiß. Dann bitte lösen.
Wie sind Sie zur Reserve gekommen?
Nun, ich möchte auch, das soll sich gar nicht pathetisch anhören, dem Land, in dem ich eine gute Ausbildung machen konnte und einen sehr guten Job bekommen habe und auskömmlich verdiene, wo ich in Frieden und Freiheit aufwachsen konnte, dem will ich auch etwas zurückgeben. Ne?
Die Hand von Marvin Wenzel ist fast schon etwas blau angelaufen. Der Arzt in Reserve überprüft den Blutdruck. Dann darf er die Presse wieder lösen.
So, jetzt kommt wieder Blut rein.
Das ist ein schönes Gefühl, wenn da Blut reinkommt.
Wie häufig sind Sie denn hier im Einsatz?
Nahezu mindestens einmal im Monat. Sind wir hier entweder Wochenendübungen
oder dann komplette Woche zur Übung.
Anders als die meisten Reservisten, die an diesem Wochenende in die Döberitzer Heide gekommen sind, war Wenzel vor seiner Zeit als Reservist gar nicht bei der Bundeswehr. Er ist Quereinsteiger. Vor 3 Jahren hat er eine kurze Grundausbildung absolviert. Seitdem gehört ein großer Teil der Freizeit der Bundeswehr.
Damals war es mir nicht vergönnt, war ich nicht bei der Bundeswehr. Dann kam aber irgendwo der Gedanke, mir geht's gut, ich will dem Staat wieder das wiedergeben. Und dann kamen die Modelle eben, dass man als Quereinsteiger zur Bundeswehr gehen kann und dann eben seinen Dienst hier an der Waffe tun kann und dem Land wieder was geben.
Die Bundeswehr in den letzten Jahren wurde ignoriert, wurde auch belächelt, weil die Dinge nicht funktioniert haben. Jetzt scheint das Bild ja ein anderes zu sein. Spüren Sie das auch im Freundes- und Bekanntenkreis?
Man wird immer noch belächelt. Also es wird immer noch belächelt, gerade jetzt, wenn immer wieder durch die Nachrichten publiziert wird, die Bundeswehr hat nichts, ist alles kaputt, ist alles defekt und man wird darauf vorhin auch angesprochen. Man denkt seinen Teil und lächelt.
Der 44-jährige Familienvater ist im normalen Leben Schulhausmeister. Für ihn hat sich der Dienst in der Reserve jedenfalls völlig verändert, seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine.
Also natürlich macht man sich da seine Gedanken, auf jeden Fall. Wäre ja fatal, wenn nicht. Umso ernster nehmen wir auch die Jugend, die wir hier immer durchführen. Also das ist jetzt hier nicht eine Spaßveranstaltung, sondern wir nehmen den alle ernst, um wirklich im Falle des Falles vorbereitet zu sein. Natürlich auch mit der Familie zu Hause spricht man auch drüber, zumindest mit der Freundin. Muss man auch. Aber ja, man macht viel mit sich selber aus und spricht mit den Kameraden darüber. Weil die verstehen ein, warum man das macht. Deswegen. Okay.
Der nächste Zeitansatz.
Basti, ich hab sie. Da hinten sind 4 weiße Marker, links davon steht ein Schütze.
Ja, er kann.
Wir lassen die auflaufen und dann vernichten wir vorher Überfall.
In der Lüneburger Heide üben die Soldaten von Oberstleutnant Dominik Schellenberger weiter den Ernstfall. Seine Grenadiere sind gerade vom Wagen heruntergesprungen, abgesessen. Im nahen Wald haben sie ihre Schützenpanzer in Deckung gebracht. In etwa 300 Metern Entfernung klappen Zielscheiben ferngesteuert auf. Zwischen gelbblühenden Ginsterbüschen sind die dunklen Tafeln nur schwer auszumachen. Der Feind rückt näher, das soll hier simuliert werden.
Wir haben ganz links einen Schützenpanzer im Feuerkampf, rechts einen Schützenpanzer im Feuerkampf. Dazwischen zentral und hier im Waldstück insbesondere in der Flanke die Schützen abgesessen.
Der 42-jährige Oberstleutnant wirkt zufrieden. Seine Leute sollen den Gegner stoppen. Gleich neben ihm nimmt eine zierliche Person eine Panzerfaust auf den Rücken. Beim genauen Hinsehen erkennt man einen geflochtenen blonden Zopf unter dem Helm. Hinter der orangefarbenen Schutzbrille versteckt sich eine der wenigen weiblichen Panzergrenadiere.
Er weiß der Feind, er zügig durchstößt, ich nicht mit den Panzerfäusten vernichten kann. Schließt du sofort die Sperre.
Gleich wird das Kommando zum Abschuss kommen. Ein Kamerad drückt ihr gegen die Schulter, um den Rückstoß abzumildern und sie im Gleichgewicht zu halten.
So, aufpassen! Rechts hoch, nicht vernichtet!
Komm liegen lassen!
Fertig machen zum Wechsel der Kampfweise! Nebel fertig machen!
Jetzt muss es schnell gehen. Im Wegrennen werden Nebelkerzen geworfen. Dann spurten die Soldaten in voller Montur zu ihren Schützenpanzern. Auch die junge Frau, die gerade ihre Panzerfaust abgeschossen hat.
Das Ziel zeigt sich. Kurz raus,
Feuerkampf, Nebelhandblenden, Ausweichen, hinterhaltartig und nadelstichartig.
Gut 20 Jahre ist es her, dass Frauen bei der Bundeswehr in allen militärischen Laufbahnen dienen können. Mehr als 23.000 von 185.000 Soldaten sind weiblich. Der Frauenanteil liegt bei 13%. Eine von ihnen ist Major Stefanie Joost. Sie führt das Panzerpionierbataillon 701 aus Gera. Wie ist das mit Frauen auf leitenden Posten, frage ich sie. Gerade erst hat doch die Verteidigungsministerin betont, dass sie sich bald schon eine erste Frau General wünscht. Aber es dauert eben, meint Major Joost, ehe Frau sich in der Truppe nach oben gedient hat.
Es hängt ja auch mit der Zeit zusammen. Nach einer gewissen Zeit gibt es natürlich erst Frauen in Führungspositionen. Dass natürlich meine Kompaniechefin nach 13, 14 Jahren erst Kompaniechefin ist, diese Zeit muss ja erstmal da sein. Heute hier vor Ort ist die Frau Oberleutnant Schreiner, das ist eine Zugführerin von meinem Panzer-Pi-Zug und die führt tatsächlich einen Panzerpionierzug. Und da sieht man dann wiederum, irgendwann ist dann die Zeit gekommen, wo es dann eine weibliche Chefin gibt und auch einen weiblichen Teileinheitsführer.
Wie groß ist der Frauenanteil etwa?
Also von meinen 180 Soldaten habe ich 2 Hände voll, also ca. 10 Soldaten in allen Dienstgradgruppen.
Was den Respekt angeht, die Frau als Vorgesetzte, ist das noch ein Problem?
Den Respekt, den muss man sich tatsächlich erarbeiten, wo man auch immer sagen muss, der Fokus auf einer Frau liegt meist, also das ist aber die eigene Empfindung, meist höher als auf dienstgradgleichen Kameraden männlicher Art.
Wie sind Sie zur Bundeswehr gekommen? Warum wollten Sie Soldatin werden?
Ich habe früher immer mit meinen Eltern die Nachrichten angeguckt und habe festgestellt für mich, dass ich in meinem Land treu dienen möchte, um das, was wir uns hart erarbeitet haben, egal ob das jetzt meine Eltern sind oder meine Großeltern, die den Weltkrieg überlebt haben, um dem Land einfach was zurückzugeben und das zu beschützen, was wir uns hart erarbeitet haben.
Jetzt ist uns plötzlich ein Krieg sehr nahe gekommen. Schauen Sie auch manchmal mit Sorge, mit Angst auch in die Zukunft, wenn Sie die Nachrichten verfolgen?
Also wir sind ja nicht in 100% nur Soldaten, sondern 100% auch Menschen. Natürlich haben wir ein Herz und haben natürlich eine Sorge, die uns verfolgt, ohne Frage.
Lass ihn jetzt den Helm abnehmen, okay? Der Kamerad macht hinter Ihnen den Reißverschluss auf. Nicht erschrecken, ja? Ich zähle jetzt bis 3.
Luftwaffenstützpunkt Shortens bei Wilhelmshaven. Eine ABC-Staffel bei der Rettung eines Tornado-Piloten. Der Mann geriet nach der Landung unter Beschuss mit chemischen Kampfstoffen. So das Szenario.
Jetzt dürfen Sie wieder atmen.
Interessierte Beobachterin ist Eva Högel. Die Wehrbeauftragte des Bundestages besucht die Truppe immer wieder, will wissen, wo es hakt. Die Belästigung von Frauen bei der Bundeswehr ist nach wie vor ein Grund zur Klage für die Sozialdemokratin. Momentan allerdings wird sie meistens mit einem ganz anderen Thema konfrontiert, mit dem unerwarteten Geldsegen für die Bundeswehr.
Jetzt ist es so, dass ich natürlich feststelle, dass es eine enorme Erwartungshaltung in der Truppe gibt, dass die 100 Milliarden auch schnell in der Truppe ankommen, dass sie klug investiert werden und dass die Soldatinnen das auch bald und Soldaten bald spüren. Und
meine Aufgabe Major Dirk Polter nickt. Er ist Leiter der ABC-Staffel, die gerade die Bergung des Piloten demonstriert hat. Es fehlt hier an Spezialfahrzeugen vom Typ Mungo. Seit Putins Angriffskrieg wird auch dem Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen wieder eine größere Bedeutung zugemessen. Eva Högel fragt nach.
Ja, wie viel bräuchten Sie?
Wir bräuchten für uns...
Nur in meine Größenordnung, 10 oder 20?
3 Fahrzeuge.
3 Stück wären es, okay.
Wir sind da bescheiden.
Aufgenommen.
Helge Gerken ist nicht ganz so bescheiden. Der Regimentskommandeur hat genaue Vorstellungen, was mit dem vielen Geld passieren sollte.
Wesentliche Kernbotschaft ist hier, dass es zu lange dauert, bis ein neues Gebäude, eine neue Sporthalle, eine neue Schießanlage, bis das gebaut ist. Eine kleinere Botschaft ist, es gibt hier schon das ein oder andere an Gerät, was etwas älter ist. Und da würden wir uns wünschen, dass Beschaffungsprozesse zukünftig straffer gehen und die Truppe schneller mit modernem Gerät ausgerüstet ist, als es bisher der Fall war.
Eva Högel kennt das Beschaffungsproblem zur Genüge. Zumindest könnte jetzt der Krieg Putins dazu führen, dass das dringend benötigte Material schnell bei den deutschen Soldaten ankommt. Es mangelt eben auch an den ganz kleinen Dingen.
Das fängt vor allen Dingen an mit der persönlichen Ausstattung, Helme, Rucksäcke, Schutzwesten. Dann ein Riesenthema, dringender Handlungsbedarf, die Funkgeräte. Wir sind nicht führungsfähig mit der Bundeswehr, auch im Austausch mit unseren internationalen Partnern. Funkgeräte sind sind 30 Jahre alt.
Vom Elend mit den Funkgeräten können auch die Panzergrenadiere aus Thüringen ein Lied singen. Auch sie hoffen schon seit langer Zeit auf klarere Ansagen.
A2A42, im Zuhörhaus 7, in Verlängerung.
600 Schützenpanzer in Stellung. Kannst du den vernichten?
Ja, kann ich.
Auf geht's.
Bravo plus 15 minus 5 70 meters. Location November Delta 7008165438.
Versteckt zwischen Ästen und Tarnplane sitzen fünf Bundeswehrsoldaten auf dem Waldboden. Einer späht mit dem Fernglas nach potenziell feindlichen Einheiten. Ein anderer notiert deren Koordinaten, gibt sie an die Kommandeure weiter. Seit gut einer Woche sind die Soldaten Tag und Nacht hier, in ihrem selbstgebauten Unterstand am Waldrand. Leben, schlafen, üben hier. Die Aufklärer gehören zur schnellen Eingreiftruppe der NATO, der NRF, die gerade hier auf dem Truppenübungsplatz Munster für den Ernstfall übt. Mit scharfer Munition. Rund 7500 Soldaten aus 9 NATO-Staaten sind hier für das Manöver 2 Wochen lang stationiert. Denn im kommenden Jahr für Deutschland ein Teil dieser multinationalen schnellen Eingreiftruppe an. Jetzt üben die Soldaten der verschiedenen Armeen das Zusammenspiel. Erklärt mir Major Timo Kaufmann, Kommandeur der Artillerieeinheiten.
Wir hatten jetzt festgestellt, dass die Verlegung gerade aus Norwegen eine große Herausforderung dargestellt hat. Bahntransport, dass die Logistik passt, dass wirklich die Züge dort ankommen, wo sie hin sollen. Ansonsten, klar, die Abstimmung ist schon lange vorhin gelaufen. Wann muss wer mit welcher Fähigkeit was mitbringen? Instandsetzung, Logistik. Ansonsten für uns jetzt intern, wir haben schon so viel geübt, dass wir jetzt keine großen Herausforderungen mehr hatten.
Die Bundeswehr hat an diesem Dienstag Mitte Mai Journalisten eingeladen, damit wir uns ein Bild vom groß angelegten NATO-Manöver machen können. Für einen Tag embedded in die Truppe. Immer mit dabei der Major und mehrere Presseoffiziere der Bundeswehr, die aufpassen, dass sich die Soldaten nicht zu politischen Fragen äußern. Ich laufe mit dem Journalistentross ein paar Meter weiter, zu einem Aussichtspunkt. Major Kaufmann gibt neben uns per Funk Befehle durch. Dann reißen Artilleriegeschosse den Boden der Lüneburger Heide auf. Zum Glück ein paar Kilometer von uns entfernt. Die Explosionen sind gewaltig. Auf einer Breite von vielleicht 2 Kilometern schlagen die Granaten ein, zerstören die fiktiven Einheiten des NATO-Gegners. Dunkelgraue Rauchwolken steigen auf.
Ja, wir haben jetzt hier das Szenario dargestellt, dass wir eine feindliche Panzerkompanie aufgeklärt haben, die sich hinter einer Minensperre gestaut haben. Und unser Ziel ist es, dementsprechend hier schnell die Kampftruppe zu unterstützen, um mit Artillerie dann diese feindliche Panzerkompanie zu zerschlagen.
Generell, für welche Fälle bereiten Sie sich jetzt vor bei dieser Übung und auch insgesamt mit der NRF?
Ja, also die NRF hat ja einen Auftrag, gerade die VGTF für nächstes Jahr, wo wir dann innerhalb von ein paar Tagen verlegefähig sein müssen, rund um 360 Grad einsatzbereit zu sein. Für uns ist das Maximum, dass wir sagen, jawohl, wir bereiten uns auf einen gleichwertigen Gegner vor, sodass wir ausgebildet sind, einen Einsatzstatus haben, dass wir quasi in jedem Konflikt eingesetzt werden können.
Wer ist hier der fiktive Gegner?
Wir haben hier einen fiktiven Gegner, den wir quasi so mit dem Stand an Fahrzeugen etc. abbilden, dass er gleichwertig ist zu NATO-Verbänden.
Das ist jetzt Putin und seine Armee?
Nein, habe ich nicht gesagt. Okay, schlag vor, wir gehen dann mal weiter zur nächsten Station.
Die Einheiten der sogenannten Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe müssen ab 2023 innerhalb von 3 Tagen einsatzbereit sein, um weltweit jeden Einsatzort zu erreichen. Die NATO hat die Eingreiftruppe 2014 geschaffen, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, zur Abschreckung. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine lässt die Übung der Soldaten jetzt sehr real erscheinen.
Wir hatten gemerkt schon, dass das Mindset bei den Soldaten hat sich dadurch geändert, dass jeder wusste, es passiert was im Osten. Jeder hat hingeschaut, keiner wusste. Gegebenenfalls wird die NRF alarmiert. Aber dementsprechend haben wir auch gesagt, okay, wir sind auf alles vorbereitet und wir müssen halt rundum halt alle Spektren abdecken können. Ist nicht nur Ukraine speziell, das ist für uns jetzt momentan kein Thema.
Wie weit spielt es jetzt eine Rolle, dass im Raum steht, an die Ostflanke verlegt zu werden?
Das können wir derzeit nicht abschätzen. Das ist ja eine Entscheidung, wie abhängig es von der Lageentwicklung jetzt im Osten, wie es weitergeht. Das wird auf politischer Ebene entschieden. Wir müssen natürlich darauf eingestellt sein, aber da möchte ich jetzt keinen Zusammenhang herstellen zwischen dem jetzigen Ausbildungsstand und zukünftigen Szenarien.
Wie gehen Sie mit den Soldaten um? Also haben Sie andere Fragen, seit der Krieg begonnen hat, auch an Sie?
Klar, die Soldaten fragen natürlich schon, werden wir verlegt als NATO-Verband? Wo ich aber auch sage, das ist eine politische Entscheidung, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben den Soldaten natürlich die Handlungssicherheit gegeben, damit jeder weiß, auch zu Hause erzählen kann, was ist unser Auftrag, auf was wir uns vorbereiten. Aber über eine mögliche Verlegung unseres Verbandes kann momentan keine Aussage treffen.
Es ist ja so, dass die Bundeswehr so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stand, ignoriert wurde, zum Teil belächelt wegen des schlechten Materialzustands. Hat sich das verändert in den vergangenen Wochen und Monaten?
Lässt sich pauschal nicht sagen. Also aus meinem persönlichen Umkreis merkt man schon, dass viele deutlich mehr sich wieder Gedanken machen über eigene Sicherheit, über Sicherheitspolitik. Viele Fragen kommen denn nach dem Motto, werdet ihr verlegt, ja, nein. Also ich denke schon, dass die Gesellschaft sich insgesamt nochmal mehr mit einer Thematik Sicherheitspolitik, Bedrohung beschäftigt. Als Soldat ist es, ich sag mal so, man ist ja das ganze Jahr über sicherheitspolitisch interessiert und beschäftigt sich auch mit den Themen. Und das Mindset nach dem Motto, wir sind dafür da, Bündnisverteidigung, das hat man schon seit jeher in den letzten Jahren gehabt.
Anders als viele andere Teile der Bundeswehr sind die Soldaten hier bestens ausgerüstet, haben die neuesten Waffen, die das Arsenal der deutschen Armee zu bieten hat. Aber auch nur, weil die gesamte Truppe funktionierende Panzer, Schusswaffen und Schutzwesten an die Eingreiftruppe abgeben musste. Wir steigen in einen Bundeswehrbus, fahren 20 Minuten lang durch die Wälder des Truppenübungsplatzes. Bei einer kleinen Lichtung steigen wir aus. Von hier wurden die Artilleriegranaten abgeschossen. Von der Panzerhaubitze 2000. Die Waffe, die bald an die Ukraine geliefert werden soll.
Mein Name ist Hauptmann Martin, 3. multinationales Artilleriebataillon. Wir sind hier eingesetzt in einem Feuerstellungsraum. Wir haben 2 Züge, A4 Panzerhaubitzen. Momentan befinden Sie sich hier in einem Feuerstellungsraum für 4 Panzerhaubitzen. Hoffentlich nicht einsehbar. Die Geschütze haben den Feuerauftrag erhalten und fahren nun in die Feuerstellung ein
und links
und bereiten alles vor.
Die Panzer kommen aus ihrem Versteck im Wald, richten ihre gewaltigen Kanonenrohre aus, starten den nächsten Angriff. Nach einigen Schüssen neigen sich die Rohre. Die Panzer fahren in Formation zum nächsten Versteck, um nicht selbst zum Ziel zu werden. Und der kommandierende Hauptmann beginnt, von der Panzerhaubitze zu schwärmen.
Ist ja auch eines der modernsten Artilleriegeschütze der Welt. Also es ist immer noch wirklich gut. Die Jungs schießen schnell. Ich habe eine super motivierte Truppe. Eindrehen, direkt stehen bleiben. Wir schießen an die Kommandos weiter. So, jetzt bin ich wieder für Sie da. Entschuldigung.
Sie üben ja hier für den Ernstfall tatsächlich.
Ja, natürlich.
Jetzt ist der Ernstfall da. Verändert das was?
Der Ernstfall ist für mich nicht da. Ich werde nächstes Jahr aktiviert. Aktuell bin ich in der Stand-up-Phase und somit ist für mich kein Ernstfall vorhanden. Ich bereite mich nur darauf vor.
Hat sich denn für Sie die Situation seit Beginn des Krieges verändert?
Die Frage werde ich jetzt nicht beantworten. Das geht in eine Richtung, die ich nicht beantworten kann.
Kurz bevor wir weiterfahren, frage ich den Kommandeur der Artillerie, Major Timo Kaufmann, warum gerade diese Waffe für die NATO so wichtig ist.
Sie hat natürlich eine sehr hohe Feuerkraft und ist für unsere Truppen hier einer der Matchwinner, in Anführungszeichen, für eine Brigade.
Kann sie der Ukraine helfen?
Das obliegt nicht meiner Entscheidung.
Panzerhaubitze 2000 hat bis vor 2 Wochen in der Bundesrepublik kein Mensch gekannt. Jetzt redet ganz Deutschland darüber. Was macht das mit Ihnen? Wie denken Sie darüber?
Einerseits freue ich mich, dass wieder sicherheitspolitische Diskussionen in Deutschland stattfinden. Andererseits ist es natürlich vor dem Hintergrund schon erschreckend, dass wir jetzt über solche Themen diskutieren müssen. Die Einsatzbereitschaft der Panzerhaubitze, welche Rolle spielt sie, wie können wir der Ukraine helfen? Ja, ich meine, die sicherheitspolitische Lage hat sich über Nacht geändert. Wir leben jetzt wieder Europa in einem Kriegsszenario, dass natürlich dann viele Menschen sich Gedanken machen über die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr mit ihren Systemen, ist nachvollziehbar. Für uns grundsätzlich ist die Lage dahingehend geändert worden, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt wieder mit einer realen Bedrohung unabhängig von unseren normalen Aufträgen rechnen. Aber grundsätzlich für die Ausbildung, für den NRF-Auftrag gibt es ja jetzt keine Änderung.
Thank you.
Am Ende spielt einer der Soldaten auf der Trompete. Es ist die Melodie von »Ich hatte einen Kameraden«. Neben ihm stehen drei Transportpanzer vom Typ Fuchs. Die Türen zum Laderaum sind geöffnet. Der Blick ist jeweils frei auf einen hölzernen Sarg, bedeckt mit rotem Tuch. Auf jeder Seite, flankiert von vier Uniformierten mit Trauerbinde am Arm, sind sie kurz zuvor auf den lehmigen Appellplatz des Bundeswehrlagers Kundus gerollt. 12 Jahre ist das her. Trauerfeier für 3 gefallene deutsche Soldaten in Kundus. Ich bin damals zufällig mit dem Entwicklungsminister in Afghanistan, als uns die Nachricht von den Karfreitagsgefechten erreicht. Am 2. April 2010 sterben die Fallschirmjäger Nils Bruns, damals 35 Jahre alt, Robert Hartert, 25, und Martin Augustiniak, 28, als sie in einen Hinterhalt der Taliban geraten.
Die 3 Toten sollen dann in einer Maschine mit dem Entwicklungsminister nach Deutschland gebracht werden.
Es sind Momente, die unter die Haut gehen. Wir verlassen Afghanistan mit der Flugbereitschaft, unterhalten uns mit Soldaten, die nach den Kämpfen Heimaturlaub bekommen haben, über das Erlebte. Im Frachtraum die gestorbenen Kameraden.
Wenn man dann mit Soldaten spricht, dann sagen die natürlich, hängt uns das in den Knochen, sind wir in Gedanken bei den Kameraden. Also die Angst ist immer da.
Wir geben nicht klein bei. Wir werden weiter kämpfen. Und wir werden gewinnen.
115 deutsche Soldaten sind bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommen. Veteranen und ihre Angehörigen leiden oft ein Leben lang unter den Folgen des Einsatzes. Viele müssen in Behandlung, von posttraumatischer Belastungsstörung, von PTBS wird gesprochen. Zufällig habe ich im vergangenen Bundestagswahlkampf Johannes Arlt aus Neustrelitz kennengelernt. Der 37-Jährige ist für die SPD in den Bundestag gewählt worden. Zackiges Auftreten, klare Aussagen, kurzer, akkurater Haarschnitt. Man merkt ihm an, dass er einmal Berufsoffizier war. Und jetzt will er etwas für die Veteranen tun.
Ich bin 7-mal im Auslandseinsatz gewesen bisher, 4-mal in Afghanistan und bin auch 3-mal bei MINUSMA in Mali gewesen. Und ich finde, dass wenn wir Soldaten Auslandseinsätze schicken, wir uns als Parlament, aber auch als Gesellschaft mit dem Ende beschäftigen müssen, mit den Nachwirkungen, mit den Folgen, die teilweise bis 50, 60 Jahre nach einem solchen Einsatzende nachreichen können. Wenn man bedenkt, dass jetzt im Lichte des Ukraine-Krieges sich frühere Flakhelfer aus den letzten Kriegstagen im Zweiten Weltkrieg melden mit einer PTBS, die jetzt Mitte 80 sind.
Gab es für Sie da ein Schlüsselerlebnis? Sie haben mal davon erzählt, dass Sie einen Bezug hatten mit Blick auf die Karfreitagsgefechte 2010.
Ja, ich kam einige Monate vorher aus der Uni, war in der ersten Verwendung nach dem Studium, wie wir sagen, bei der Bundeswehr und musste dort in meinem Zug mit Wehrpflichtigen damals noch diese gefallenen Soldaten beerdigen. Diese Trauerfeier war einer der eindrucksvollsten Diensttage in meiner bisherigen Dienstzeit und ich glaube, es ist eine Frage von Respekt und Verantwortungsübernahme, dass eine Gesellschaft sich darüber Gedanken macht, wie sie eben mit den Folgen ihrer Außen- und Sicherheitspolitik umgeht. Wir haben lange ein Tabu gehabt, bis 2010 durften wir nicht mehr über Gefallene reden. Das hat zu Gutenberg dann geändert, dass er von Gefallenen und von Krieg gesprochen hat. Und das ist jetzt quasi nur eine logische Weiterführung, dass wir sagen, wir nehmen auch nach dem Ende von Einsätzen Verantwortung.
Gerade weil der Afghanistan-Einsatz jetzt im vergangenen Jahr ja so desaströs gescheitert ist, was sagen Sie den Angehörigen von Soldaten, die da gestorben sind und die sich ja wahrscheinlich fragen, wofür?
Ich glaube nicht, dass ich irgendeinem Angehörigen da eine wirklich gute, schlüssige und ehrliche Antwort drauf geben könnte. Das ist passiert, für euch wird gesorgt, ja, und die Gesellschaft würdigt das auch, dass euer Angehöriger dort gefallen oder schwer verwundet worden ist.
Fragen Sie sich, warum habe ich da diesen Dienst getan?
Also ich habe mir das dann immer für mich persönlich, ich bin ja 3-mal mit Heron, also mit großen Drohnen quasi in Afghanistan gewesen und habe mich immer als Dienstleister für die Kameraden gesehen, die am Boden waren mit meinen Aufklärungstätigkeiten, indem ich die halt geschützt habe. Also war da schon im Inneren ein Sinn. Aber natürlich, ich glaube, dass sich die meisten Soldaten diese großen außenpolitischen Fragen nicht stellen, sondern es gibt ein Parlamentsmandat, es gibt einen Befehl und dann gehen die Soldaten in Einsatz, wenn dieser Befehl rechtmäßig ist.
Aber jetzt sind Sie Bundestagsabgeordneter und entscheiden über solche Einsätze. Sie haben ja gewissermaßen, bildlich gesprochen, ja die Fronten da gewechselt. Was macht das mit Ihnen, jetzt in der Verantwortung zu stehen über weitere Einsätze?
Ich habe mit meinen beiden Stiefeln im Wüstensand gestanden. Ich habe auch Weihnachten im Einsatzgebiet verbracht in Mali. Und deshalb wiegt die Verantwortung auch schwer, weil ich weiß, wie Kameraden und ihre Familien dort belastet sind. wir müssen das mit Augenmaß angehen. Das heißt also wirklich, dass es einen guten Grund gibt und auch Fortschritte gibt in Mandaten, damit wir Soldaten dahin schicken.
Warum läuft es in vielen Ländern besser mit der Veteranenkultur?
Wir erleben ja im Moment eine Zeitenwende und ich hoffe mal, dass sich dieses Interesse für Verteidigungsthemen, für Sicherheitsthemen auch aufrechterhalten lässt. Es ist mehr ein Teil der Gesellschaft und man begreift Soldaten auch mehr als Teil der Gesellschaft. Eine Maßnahme könnte ja mittelfristig auch sein, einfach indem man das Thema mehr sichtbar macht, das Ministerium dann mal Bundesministerium für Verteidigung und Veteranen heißen könnte. Ich bin 33 Jahre alt.
Die kleine Aula des Mosaik-Gymnasiums in Oranienburg, nördlich von Berlin, ist gut gefüllt. In den Reihen sitzen etwa 40 Schülerinnen und Schüler aus dem Politikkurs der Jahrgangsstufe 11. Vorne am Rednerpult stellt sich Hauptmann Norman Semisch vor. 33 Jahre alt, kurze Haare, sportliche Figur, Jugendoffizier der Bundeswehr.
Bevor ich noch ein paar mehr Daten zu mir preisgebe, möchte ich euch zwei Bilder zeigen, die ich selbst gemacht habe. Diese Bilder stammen aus 2018. Diese Bilder stammen aus meinem Auslandseinsatz im Irak. Ich war von Januar bis Juni im Irak. Und diese beiden Fahrzeuge sind Sprengfahrzeuge des sogenannten Islamischen Staats.
Semisch wirft Bilder von seinem Anti-IS-Auslandseinsatz im Irak an die Leinwand hinter ihm. 2018 bildeten er und seine Kameraden die irakische Armee im Kampf gegen den Islamischen Staat aus. Der Soldat zeigt ein Bild eines völlig zerstörten und ausgebrannten Bundeswehrfahrzeugs.
Ihr seht, dieses Fahrzeug wurde vom IS vernichtet. Zu dem Zeitpunkt saßen dort auch einheimische Soldaten drin. Die hatten alle keine Chance zu überleben. Und als ich diese Bilder 2018 gemacht habe, dachte ich mir, ich bin froh, dass wir einen solchen Krieg in Europa nicht erleben müssen.
Doch nun herrscht wieder Krieg in Europa. Und deswegen ist der Jugendoffizier auch hier. Normalerweise berichten die 94 Jugendoffiziere der Bundeswehr in Schulen ganz allgemein von den Aufgaben und Einsätzen der Bundeswehr, machen dabei auch Öffentlichkeitsarbeit für die Truppe. Jetzt hat ihn das Mosaik-Gymnasium eingeladen, um etwas über den Ukraine-Krieg zu erfahren, aus Bundeswehrsicht.
Heute wollen wir vor allem die deutschen Sicherheitsinteressen beleuchten, und zwar mit dem Fokus auf die Situation in der Ukraine. Inwiefern uns der Krieg in Europa, der Krieg in der Ukraine auch hier in Deutschland indirekt und direkt beeinflusst. Ich rede über die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die natürlich auch jetzt eine Veränderung erfährt durch die Situation in der Ukraine. Und genau deswegen fragen die Lehrer derzeit an.
Noch bevor er mit seinem eigentlichen Vortrag beginnt, sagt der Hauptmann, worum es an diesem Vormittag nicht gehen soll. Die Rekrutierung.
Ich werde nicht den Arbeitgeber Bundeswehr vorstellen. Ich habe auch keine Unterlagen dazu dabei. Das darf ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich komme auf ein Datum, den 24. Februar 2022. Ich persönlich spreche von einer Zäsur.
Hauptmann Semisch fragt die Schüler zu Beginn seines Vortrags zu Putins vermeintlichen Kriegsgründen, beginnt dann über die Geschichte des Konflikts zu referieren. Zerfall der Sowjetunion, NATO-Osterweiterung, den Euromaidan in Kiew, Beginn des Krieges 2014, die Annexion der Krim. Die Schüler hören aufmerksam zu, beantworten seine Fragen fast immer schnell und korrekt. Frontalunterricht von der Bundeswehr.
Und genau darüber wollen wir reden. Wir wollen darüber reden, wieso, warum, weshalb, mit welchem Ziel die Ukraine von verschiedenen Richtungen angegriffen wurde.
Die Bundeswehr ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr Fremdkörper in der Gesellschaft. Zuvor wurde sie ja von vielen Bürgerinnen und Bürgern wahlweise belächelt oder ignoriert. Seit dem 24. Februar aber wächst das Interesse an der deutschen Armee, auch in den Schulen, erzählt Semisch. Der Hauptmann und seine Jugendoffizierskameraden bekommen deutlich mehr Anfragen als vor dem Krieg.
Ich merke ganz deutlich, dass das Interesse an diesem Konflikt und das Interesse an Informationen aus diesem Krieg in Europa deutlich gestiegen ist. Also wir bekommen vermehrt Nachfragen direkt mit dem Bezug zur Ukraine, ob wir da Hintergrundinformationen und die Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik hier in Deutschland eben übermitteln können. Definitiv.
Noch vor 3 Jahren sah das ganz anders aus. Die Lehrergewerkschaft GEW protestierte damals gegen den Auftritt von Soldaten an Schulen. Die Berliner SPD verabschiedete 2019 sogar einen Verbotsantrag, weil sie hinter solchen Vorträgen Anwerbeversuche vermutete. Heute hat sich die Stimmung gedreht, sagt Mike Gaster. Der stellvertretende Schulleiter hat den Jugendoffizier eingeladen.
Mein Ansatz ist immer, dass man die Parteien, über die man redet, auch zu Wort kommen lässt. Ohne diesen Grundkonsens, dass man den anderen sprechen lässt, wird man keine produktive, fruchtbare Zukunft gestalten können.
Nach gut einer Stunde beendet Semisch seinen Vortrag. Zeit für Fragen. Und die haben die Schülerinnen und Schüler reichlich.
Ja. Sehen Sie Verhandlungen mit einem Aggressor wie Putin als möglich oder als sinnvoll? Oder würden Sie denken, dass es eher schwierig ist?
Warum braucht die Bundeswehr 100 Milliarden extra, wo deutsche Soldaten gar nicht in der Ukraine kämpfen? Wird Deutschland nicht Kriegspartei, wenn die Bundesregierung schwere Waffen liefert? Und kommt bald die Wehrpflicht? Auch die Fragerunde ist beendet. Schüler und Lehrer applaudieren. Der Vortrag ist gut angekommen, sagt der Schulleiter.
Was ich gelungen fand, war, dass von Seiten Herrn Semisch selten versucht wurde, absolut zu sagen, so ist es, sondern versucht wurde, es von mehreren Perspektiven zu beleuchten.
Auch der 17-jährige Henrich Brüning fand es gut, dass die Bundeswehr heute in seiner Schule war.
Ich fand ihn sehr interessant. Es gab viele Aspekte, von denen ich noch nichts wusste. Vor allem die Geschichte dahinter, die war sehr interessant und ich finde, er hat es sehr gut rübergebracht.
Kam ja die Frage nach der Wehrpflicht schon auf. Wie stehst du dazu?
Ich persönlich finde da eher die andere Lösung, dass sich Frauen und Männer was für den Staat leisten sollen, finde ich, wäre eine bessere Lösung. Für mich persönlich wäre die Wehrpflicht nichts. Ich möchte nicht zur Bundeswehr gehen. Krieg ist ist nie eine Lösung und Bundeswehr ist natürlich auch ein Zeichen für den Krieg. Von daher würde ich dem Staat lieber anders helfen, jetzt in Anführungszeichen.
Seine Mitschüler Leon Schröder geht das anders. Der denkt seit Beginn des Krieges ernsthaft darüber nach, nach dem Abi zur Bundeswehr zu gehen, erzählt er. Auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht fände er gut.
Direkt tatsächlich in Kriegsgebiete ziehen zu müssen, wäre jetzt meins nichts. Also ich bin jetzt nicht unbedingt bereit, mein Leben für sowas zu opfern. Allerdings dieses Grundprinzip einer Wehrpflicht, also diese Ideologie beigebracht zu bekommen, diesen Respekt, dieses Miteinander funktionieren, was man halt alles so in der Bundeswehr auch lernt, das finde ich wäre schon wichtig für die meisten.
Könntest du dir vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen?
Es gibt ja verschiedene Abteilungen in der Bundeswehr. Man muss ja nicht unbedingt tatsächlich direkt im Krieg dabei sein. Man kann ja auch zum Beispiel Versorgung sowas mitmachen. Vielleicht mal so nach Schulabschluss mal für 1-2 Jahre, um das Ganze mal so ein bisschen näher gebracht zu bekommen, was man da beigebracht bekommt. Aber auf längere Sicht gibt es Berufe, die für mich auf jeden Fall geeigneter wären.
Krieg in Europa und es ist irgendwie alles anders und wir gehören dazu. Unser Beruf ist unmittelbar davon betroffen. Wenn wir gebraucht werden, dann sind wir da.
Gut, dass es euch gibt. Hoffentlich werden wir euch nie brauchen, das habe ich gedacht, als Oberstleutnant Schellenberger mir diesen Satz sagte.
Zeitenwende bei der Bundeswehr, die Truppe und der Ukraine-Krieg. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal mit Manfred Götzke und Frank Capellan.